Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer von Radio Frei.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Und auch wenn es draußen regnet, wird die Sendung hoffentlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessant werden. Denn ich habe einen Gast eingeladen, den ich über die Medien gefunden habe. Und da hieß es, der Erfurter Autor Mario Osterland organisiert die Lesereihe in guter Nachbarschaft. Und das hat mich natürlich interessiert. Und deshalb habe ich Mario Osterland eingeladen, heute in die Sendung zu kommen. Herzlich willkommen, Mario.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist, und eine Sendereihe oder eine Lesereihe in guter Nachbarschaft ist natürlich für jemanden wie mich, der sich mit Literatur intensiv beschäftigt, eine Fundgrube. Was ist denn das für eine Lesereihe? Welche Ziele hat sie? Welche Zielgruppen sollen damit erreicht werden? Und wie ist diese Reihe entstanden?
Ja, also zunächst ist es mir wichtig zu sagen, dass ich diese Lesereihe nicht alleine organisiere. Das ist eigentlich kaum möglich, sowas zu machen, sondern wir sind ein Team aus drei Personen. Julia Haug aus Jena ist mit an Bord und Peter Neumann aus Weimar, der selber auch Autor ist und auch schon einiges veröffentlicht hat. Und ja, wir machen das so zu dritt und haben eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Die Veranstaltungen, die wir machen, bestehen aus drei Komponenten im Prinzip. Das ist eine relativ klassische Lesung. Dann gibt es ein offenes Mikrofon und als dritte Komponente haben wir immer Musiker eingeladen, die das Ganze entsprechend rahmen sozusagen.
Und gibt es da genügend Autoren, die sich für diese Reihe zur Verfügung stellen?
Also wir haben kein Problem damit, Autoren zu finden, die sozusagen als unsere, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hauptgäste da sind, weil wir die bundesweit sozusagen uns zusammensuchen nach ganz subjektiven Kriterien. Also dadurch, dass Peter und ich selber Autoren sind, ist das immer eine schöne Möglichkeit, Autoren einzuladen, die wir auch als Leser persönlich gut finden, von dem wir denken, dass sie mehr gehört werden sollten und so weiter. Das ist nicht so, das ist nicht das Problem, dort Autoren zu finden. Wir haben allerdings auch noch ein offenes Mikrofon und das ist so die Institution innerhalb der Nachbarschaft, wo wir denken, das ist jetzt der Punkt oder das ist das Ding, mit dem wir neue Autoren aus Thüringen finden wollen. Das läuft also so ab, dass im Prinzip sich jeder dafür anmelden kann, der irgendwo einen Text in der Schublade hat und vorbeikommen kann, und das, um das vorzustellen. Und so lernen wir auch immer wieder kontinuierlich neue Autoren kennen, die sonst wohl eher im Verborgenen bleiben würden.
Und wird dann über diese Texte auch diskutiert oder gibt es da ein Gespräch dazu?
Es gibt ein Gespräch mit dem eingeladenen Autor, also das, weil das relativ klassisch abläuft, das bietet sich immer an. Über die Sachen vom offenen Mikrofon sprechen wir in der Veranstaltung nicht, aber es ist eigentlich immer so, dass man sich nach der Veranstaltung nochmal auf ein Bier irgendwo hinsetzt und möglichst versucht, den Kontakt zu halten zu diesen Leuten vom Mikrofon, ja.
Nun heißt diese Lesereihe in guter Nachbarschaft. Haben junge Autoren in Thüringen eine gute Nachbarschaft?
Ja, würde ich prinzipiell schon sagen. Und es ist aber auch so, dass wir diesen Namen seit Anfang des Jahres sehr verpflichtend nehmen und versuchen, die Städte Jena, Weimar und Erfurt und natürlich auch die Autoren, die dort wohnen und schreiben, besser miteinander zu vernetzen. Also ursprünglich ist diese Lesereihe in Jena beheimatet gewesen oder ist sie halt immer noch. Aber Anfang des Jahres hatten wir eine Veranstaltung in Weimar in der Galerie Ikonotop. Das war sehr gut besucht, das wurde sehr gut angenommen. Dann hatten wir jetzt ein großes Sommerfest in Jena, das war also die zweite Stadt, und im Herbst planen wir dann tatsächlich das erste Mal mit der Nachbarschaft nach Erfurt zu kommen, und das spiegelt ja auch so das Organisatorenteam wieder. Wir sind aus den drei Städten und haben halt schnell gemerkt, dass es doch auch recht sinnvoll ist und auch ein gutes Projekt wäre, diese drei Städte auch literarisch miteinander enger zu verbinden.
Das ist eine schöne Idee, finde ich. Also diese drei Städte da literarisch näher zusammenzubringen. Da werden sicherlich andere auch aufmerksam und an die Tür klopfen und sagen, wir möchten auch dazukommen. Also seid ihr da offen für Autoren, die jetzt vielleicht in ihrer Stadt, von mir aus Arnstadt oder in Stadt Ilm, jetzt keine so Szene finden, dass die bei euch auch lesen können?
Ja, natürlich, unbedingt. Also wir sagen halt immer so die drei großen Städte, Erfurt, Weimar und Jena. Aber natürlich verstehen wir uns als eine thüringenweite Lesereihe. Und es sind natürlich alle Autoren aus Thüringen herzlich willkommen, die den Weg nicht scheuen. Und wir sind nette Leute. Man kann uns immer ansprechen, man kann uns immer anschreiben. Das ist nicht so, dass wir, wie das vielleicht aus dem Literaturbetrieb so manchmal bekannt ist, dass wir so, so Gatekeeper sind, wie man sagt. Ja, also das funktioniert bei uns alles ein bisschen lockerer und offener und man kann sich eigentlich relativ leicht mit uns verbinden, egal aus welcher Thüringer Stadt man kommt.
Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um dort vielleicht am offenen Mikrofon zu lesen oder als Autor eingeladen zu werden?
Also für das offene Mikrofon muss man im Prinzip nur die Voraussetzungen mitbringen, einen guten Text in der Schublade zu haben und man sollte eben Lust haben, den vorzustellen, also sich damit an die Öffentlichkeit zu wagen. Das ist eigentlich die Voraussetzung, dass man vielleicht auch eine Prise Mut einfach mitbringt, jetzt so mal diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu machen und vorzustellen. Und da gibt es im Prinzip eigentlich keine, also weder vom Alter noch vom Genre oder so, da gibt es da keine Maßgaben sozusagen.
Du hast jetzt vom Mut gesprochen, sich an die Öffentlichkeit da zu wagen. Was muss man sich denn vorstellen? Wie viele Leute kommen denn zu solchen Veranstaltungen?
Also wir hatten, das war glaube ich, im April war das, hatten wir eine Lesung mit dem Bonner Dichter Dominik Dombrowski, die Galerie Ikonotop, die war voll. Die letzten Leute haben gestanden. Also ich glaube, das waren irgendwie so an die 50 Leute oder so. Das ist für eine Lyriklesung.
Das ist enorm.
Ist das eigentlich enorm? Also selbst der Autor hat sich doch sehr erstaunt gezeigt, meinte, das kommen ja richtig viele Leute. Und das war das ist halt so eine Marke, die wir in etwa immer so anpeilen und wenn sich das erfüllt, ist das natürlich super.
Ja. Also junge Autorinnen und Autoren, die jetzt die Sendung hören, brauchen also keine Angst zu haben, jetzt vor einem vollen Stadion zu lesen. Das ist ein kleiner illustrer Kreis, denke ich mal, der sich für Literatur, für Lyrik interessiert und der da also auch garantiert interessierter Zuhörer ist.
Also die Erfahrung haben wir auf jeden Fall gemacht, dass also wer den Weg zur Nachbarschaft findet, der ist da aufmerksam und offen bei der Sache und geht meistens auch sehr zufrieden dort wieder nach Hause.
Mario, wie kann man denn jetzt als Außenstehender sich über die Themen in der Lesereihe in guter Nachbarschaft informieren? Gibt es da eine Internetseite? Gibt es da eine Plattform, wo entsprechende Informationen bereitstehen?
Genau, wir haben eine ganz neue Website gemacht, die heißt www.ingutanachbarschaft.com. Und wir sind auch sehr aktiv auf Facebook. Da dokumentieren wir eigentlich so ziemlich lückenlos alles, was wir machen. Wir verlinken und vernetzen auch sehr viel. Das haben wir uns ja so zur Aufgabe gemacht. Wir verlinken und vernetzen sehr viele befreundete Projekte. Ob das die Jungs vom Literaturfestival in Erfurt hier sind. Oder dann gibt es eine neue Radiosendung Blaubart und Ginster. Das mache ich zusammen mit dem Ralf Schönfelder im OKJ. Und das ist dann nochmal so ein neues Feld. Also da kann man uns auf Facebook und im Internet kann man uns finden. Und wir sind immer gern bereit, wenn sich da Leute melden, die vielleicht auch ein Projekt haben, was mit Literatur zu tun hat, die wir vielleicht so ein bisschen so ins Netzwerk holen können sozusagen. Genau, da sind wir eigentlich ganz dankbar drum.
Und da gibt es sicherlich auch keine Altersbegrenzung. Da können sich also auch Schüler, Klasse 10 oder Gymnasium, können sich an diesen Sachen beteiligen.
Alle, prinzipiell alle. Also es gibt halt immer so dieses Label junge Literatur für Thüringen oder auch so bundesweit hat man das oft, dass man so dieses Label junge Literatur gibt. Aber ich mag diese Bezeichnung eigentlich nicht. Wir bewegen uns eigentlich eher in so einem Kreis, wo man von Independent-Literatur sprechen müsste oder von unabhängiger Literatur. Da sind die Altersgrenze, die gibt's im Prinzip nicht. Also worum es geht, ist eigentlich, dass man einen guten Text dabei hat und Interesse an Literatur mitbringt. Ja.
Und die Idee quasi mit einbringt, dass man da mit guter Literatur die Leute unterhalten will. Also nicht mit der Erwartung reingehen, ich gehe dorthin und bin am nächsten Tag ein berühmter Schriftsteller oder habe diese und jene Kontakte und kann mein Buch rausbringen.
Nein, also natürlich sollte irgendwie alle Kunst immer, egal auf welchem Niveau sie sich abspielt, auch unterhaltend sein. kein Leser, kein Betrachter von Kunst oder so möchte gern gelangweilt werden. Das ist schon mal die eine Sache. Und dann wird man bei uns wahrscheinlich über Nacht nicht zum Star, aber wir bieten, glaube ich, ein ganz gutes Experimentierfeld, überhaupt erstmal so mit den Strukturen, wie funktioniert eine Lesung und dergleichen so in Berührung zu kommen. Und das ist, glaube ich, also gerade so die Sache offenes Mikrofon ist, glaube ich, wirklich, könnte auch ein guter Startpunkt sein für Autoren, überhaupt auch erstmal herauszufinden, ob das etwas für einen ist, tatsächlich vor Publikum zu lesen.
Das ist natürlich ein Riesenproblem eigentlich, ja. Ne? Ans Mikro zu treten und dann versagt mir die Stimme oder wie bin ich darauf vorbereitet oder wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass die Stimme nicht versagt. Jetzt bist du ja in dieser Szene sicherlich ganz gut aktiv. Wie viele Autorinnen und Autoren im jugendlichen Alter gibt es denn schätzungsweise in Thüringen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich tatsächlich nicht Buch führe oder eine Datenbank habe oder sowas dergleichen. Aber es gibt schon so, gerade so um Jena und Weimar und so, hat sich jetzt schon so ein Kernkreis gebildet sozusagen, der so mit Peter und mir regelmäßig in Kontakt steht. Das sind schon so 10, 12 vielleicht sogar 15 Autoren, die also auch tatsächlich es dahingehend ernst meinen, dass sie regelmäßig schreiben und auch schauen, dass sie irgendwie in Zeitschriften, Anthologien und so weiter veröffentlichen können. Und prinzipiell haben wir erstmal die Erfahrung gemacht, es gibt wesentlich mehr junge Autoren in Thüringen, als man so gemeinhin denkt. Und wir hoffen natürlich, dass das halt immer mehr werden und dass sich das Netzwerk so ausweitet.
Ja. Nun seid ihr ja selbst Autorinnen und Autoren, die das die in guter Nachbarschaft organisieren. Fühlt ihr euch denn in Thüringen von der Politik oder auch von der Kulturpolitik oder auch von anderen Schriftstellern als junge Autorinnen und Autoren ausreichend gefördert und gefordert?
Also die Leserei in guter Nachbarschaft ist ein Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen in Weimar. Und darüber sind wir sehr, sehr froh, weil wir von der Gesellschaft und von der Geschäftsführerin Sigrun Lüdde wirklich alle mögliche und nötige Unterstützung bekommen und so diese generelle Infrastruktur, was Fördermaßnahmen, Förderanträge und so weiter angeht, von denen auch bekommen. Und wir sind, also das Projekt ist gefördert von der Thüringer Staatskanzlei zum Beispiel, von der Sparkassenstiftung in Jena. Und dann immer so projektbezogen beantragen wir immer noch andere Fördermittel. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber am Ende könnte man natürlich immer noch mal ein paar Euro mehr haben. Also das ist schon so, dass wir uns das auch zusammen glauben müssen. So.
Das ist sicherlich überall so, aber ihr fühlt euch als Autoren nicht alleingelassen.
Naja, prinzipiell ist es so, dass man wesentlich mehr machen kann, als man so gemeinhin denkt. Man muss halt so den langen Atem haben für Förderanträge und Institutionen auch immer wieder vielleicht so ein bisschen nerven und nochmal eine E-Mail schreiben und nochmal anrufen und so. Das ist es funktioniert schon. Also ich bin halt einfach nicht so der Typ, der da gern drüber jammert. Also natürlich könnte das irgendwie mehr sein und besser organisiert und so, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also das ist halt so, also wir sind ja auch mit einem gehörigen Idealismus bei der Sache und der treibt uns da schon voran.
Das sagt Mario Osterland, heute Gast hier im Stadtgespräch. Er organisiert die Lesereihe in guter Nachbarschaft und wir machen weiter mit Musik und die kommt jetzt von Amy Winehouse, Back to Black.
Radio frei Stadtgespräch.
Heute mit Mario Osterland, der die Lesereihe in guter Nachbarschaft organisiert. Eine Reihe für junge Autorinnen und Autoren. Und natürlich ist Mario Osterland selbst auch junger Autor. Worauf gründet sich denn dein Interesse an Literatur?
Das ist wirklich eine gute, aber auch schwierige Frage, weil das so einfach, glaube ich, gar nicht zu beantworten ist.
Ich habe lange dran gefeilt.
Ja, deshalb nicht einfach zu beantworten, weil es einfach schon über die Jahre so selbstverständlich für mich geworden ist, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das hat tatsächlich irgendwie dann mal als Teenager angefangen, dass ich mir so gefragt habe, was ist eigentlich, wie funktioniert eigentlich so die Welt, wie was gibt es so eigentlich noch für andere Lebensläufe außer dem meinen eigenen und so weiter. Und ich dann ziemlich schnell so Interesse daran gefunden habe, an ganz einfach an erzählten Geschichten und mich literarische Figuren immer sehr interessiert haben, wie die so einfach so durch die Welt stapfen, wie die so ihre Probleme lösen, was die so erleben. Das fand ich immer teilweise auch wesentlich aufregender als das, was mir halt so selber passiert ist oder was so um mich rum passiert ist.
Und welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang Elternhaus und Schule?
Also in meinem Elternhaus, ich komme aus einer ziemlich klassischen Handwerkerfamilie, muss ich sagen. Also ich bin auch so einer der Ersten, der Abitur gemacht hat in meiner Familie. Und da war eigentlich so, Literatur hat da jetzt nicht so einen riesen Stellenwert gespielt. Meine Mutter ist so, die hatte in ihrer Kindheit immer Deutsch als Lieblingsfach. Und sie ist auch so die einzige Leserin in unserer Familie, von der ich weiß, dass sie wirklich pausenlos liest. Also ein Buch nach dem anderen. So, das ist aber fast schon alles oder eigentlich so der Haupteinfluss vielleicht, warum ich so mit Büchern in Kontakt bekomme oder wo ich es her habe sozusagen.
Wichtiger Teil der Gene muss also daher stammen.
Ja, also die literarische Seite wenn dann auf jeden Fall von meiner Mutter, ja.
Und hat man in der Schule oder bist du in der Schule selbst auch auf die Idee gekommen, Aufsätze gern zu schreiben oder Gedichte schon gern zu schreiben?
Naja, das konnte ich halt einfach, also um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, also während ich halt bei Mathe und Physik eigentlich schon früh so an meine Grenzen gestoßen bin und da einfach auch wenn es mich prinzipiell interessiert hat, einfach das mathematische Verständnis nicht aufbringen konnte oder einfach nicht hatte sozusagen, war das einfach so, dass das Deutsch und Geschichte, Ethik, Sozialkunde, ne, diese ganzen klassischen geisteswissenschaftlichen Sachen und so weiter, das hat mir einfach früh gelegen und wenn es einem liegt, dann ist es, glaube ich, auch wirklich leichter, so einen nachhaltigen Spaß daran zu entwickeln.
War das jetzt familiär ein Bruch, da aus der Handwerkertradition auszubrechen?
Wenn ich das so mit den Lebensläufen meiner Familie vergleiche, schon. Aber da gab es aber nie Probleme. Also das ist halt so, ich glaube, lange Zeit haben meine Eltern erstmal nicht so richtig verstanden, was ich eigentlich studiere oder was ich eigentlich so mache und so weiter. Aber die haben mich wirklich ausgestattet mit allen Voraussetzungen, die man so braucht, um so seinen eigenen Weg zu gehen. Und die sehen, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dass ich das, was ich mache, gern mache. Und das akzeptieren sie voll und ganz. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Also da gab es nicht... Keine Probleme.
Probleme, dass man jetzt unbedingt das Handwerk fortsetzen muss.
Ja, ich glaube, meine Eltern haben relativ früh, glaube ich, einfach gemerkt, dass mir das nicht liegt. Also nicht, dass ich jetzt handwerklich total unbegabt bin, aber die haben, glaube ich, früh gemerkt, dass so ein klassischer Handwerksberuf einfach so nicht das ist, womit ich auf Dauer glücklich werde. Und wie gesagt, also von daher bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass meine Eltern da relativ früh gesagt haben, mach deinen Weg, wenn es dich glücklich macht oder wenn du glücklich bist, dann sind wir es auch.
Und dann legen wir dir keine Steine in den Weg.
Das war also die liberalste Haltung, die man sich erhoffen und erwünschen kann. Mhm. Ja.
An welcher Stelle hast du dann gemerkt, dass du also außer der familiären Förderung im Bereich Literatur vielleicht auch von der Schule oder von anderen gefördert worden bist?
Also ich hatte erst den Realschulabschluss hier in Thüringen gemacht und bin dann aufs Gymnasium gewechselt. Und dort gab es damals noch dieses Prinzip nach Leistungskurs und Grundkurs und so weiter. Und das war natürlich klar für mich, dass ich den Deutsch-Leistungskurs belegen muss sozusagen. Und hatte da eine wahnsinnig engagierte, gute Deutschlehrerin, die auch sehr früh schon so kreative Schreibenübungen und so weiter mit in den Unterricht eingebunden hat und so. Und das hat mich dann schon ziemlich ermutigt, dann immer auch weiterzumachen und weiterzuschreiben, an Texten zu feilen, über Texte nachzudenken, wie kann es funktionieren, wie kann es besser sein und so weiter und so fort. Das war sehr wichtig. Und dann haben sich auch so erste so kleine Erfolge gezeigt, dass man mal irgendwie ein Gedicht zu einer Zeitschrift geschickt hat und es wurde veröffentlicht und so weiter, ja.
Nun, wenn man in der Literaturwelt so aufwächst, dann orientiert man sich ja auch an dem, was die Literatur bietet. Gab es für dich da im Schriftstellerbereich Vorbilder, an denen du dich orientiert hast?
Ja, also ich denke, so ein paar Vorbilder, gerade so zu Beginn des Schreibens, die hat, glaube ich, jeder. Also durch irgendwas muss man ja angefixt werden sozusagen. Aber es war bei mir, glaube ich, weniger Schriftsteller, sondern vielmehr Musiker, die mich zum Schreiben gebracht haben.
Weil
ich habe halt sehr viel so als Teenager, sehr viel so Gothic und so düsteren Kram gehört, höre ich eigentlich auch immer noch. Und das ist halt meistens sehr textlastige Musik. Und das hat mich dann doch fasziniert, dass sie sehr viel so auch in ihren Texten so Philosophen, Schriftsteller und so weiter teilweise eben auch zitiert haben. Und so bin ich dann eigentlich über so relativ textlastige Musik, weil ich die auch verstehen wollte, so drauf gekommen, ja, was für Schriftsteller und Philosophen zitieren die denn so? Und so habe ich dann angefangen, mich in dieses Gebiet so reinzuwühlen sozusagen.
Ein ungewöhnlicher, aber nicht uninteressanter Weg, den du da gegangen bist.
Ja, ich war auch als Kind und auch so Jugendlicher eigentlich relativ lesefaul erstmal lange Zeit. Ich habe eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel gelesen, also was so klassische Jugendliteratur angeht. Da bin ich erst relativ spät dann eigentlich dazu gekommen und bin dann, glaube ich, mit 16 oder so direkt mit Kafka eingestiegen. Und das ist dann so, da habe ich natürlich auch noch nicht so alles gecheckt und so weiter, aber das ist halt so die Atmosphäre, das hat mich interessiert und bin dann gleich irgendwie so mit so düsterem Kram eingestiegen. Irgendwie.
Ja. Und dann kamen in dieser Zeit dann auch die ersten Werke?
So ziemlich, ja. Also ich glaube, das war so in der Zeit, ich glaube, ich könnte das vielleicht sogar relativ genau terminieren, als Thomas D. dieses Album Reflektor Falke rausgebracht hat. Das war eine sehr düstere, textlastige Scheibe und so. Und das hat mich damals so fasziniert, da dachte ich mir, sowas zu schreiben wäre schon cool. Und dann habe ich wirklich sehr furchtbare Gedichte, glaube ich, geschrieben am Anfang. War das kennt, glaube ich, jeder Autor.
Wenn man als Autor sich hinsetzt und einige Verse oder Prosatexte zu Papier bringt, dann möchte man ja auch, dass irgendjemand ein Urteil drüber fällt oder vielleicht mal eine Kritik übt und sagt, hier Mario, so geht das nicht. Wer ist das bei dir?
Das sind unterschiedliche Leute bei mir, weil ich merke, also ich schreibe auch sehr unterschiedliche Sachen, Lyrik, Prosa, manchmal vielleicht sogar so dramatische Skizzen und sowas. Und ich habe das große Glück, mit einigen Autoren wirklich, wirklich befreundet zu sein, also über das Kollegiale hinaus. Und dann weiß ich schon in etwa, welcher Autor mir dazu am ehesten wirklich einen guten, ehrlichen Ratschlag geben kann. Natürlich, wenn es um die Lyrik geht, mit Peter Neumann habe ich ja den Lyriker sozusagen im Team der Nachbarschaft und so. Und wir zeigen uns dann gegenseitig schon auch unsere Manuskripte. Und das ist sehr ehrlich, sehr konstruktiv. Und da es funktioniert also nicht nach diesem Prinzip, nennst du mich Schiller, nenne ich dich Goethe. So kommt man nicht weiter.
Das ist richtig. Also da muss schon eine gewisse Vertrauensbasis auch da sein und Ehrlichkeit, ja, wo man also auch mal sagen kann, hier lass das wird nichts oder so. Und auch den Mut haben, dann mal wegzuschmeißen. Okay, Mario, das erstmal so zum Einstieg zum Autor Mario Osterland und was er zu Papier gebracht hat, das hören wir uns an nach der nächsten Musik. Und die heißt Oscar Isaac and von Markus Mumford.
Genau, das ist der Titeltrack aus dem Film Inside Llewyn Davis. Das viel Spaß.
Radio frei Stadtgespräch.
Mario Osterland, junger Autor hier aus Thüringen, wird uns jetzt einige seiner Werke vorstellen. Mario, bitte, das Mikrofon gehört dir.
Ja, danke schön. Ich habe mir überlegt, ich lese drei verschiedene Texte vor, die auch jeweils aus unterschiedlichen Projekten stammen. Zwei kürzere und dann ein längeres. Sprich. Sprichwörtlich, wir waren früher oft voller als jene Granate, aus deren Hülse der Vater eine Kanne nach dem Kriege formte. Das beulige Blech kühlte den heißen Schnaps darin, ging uns die Kehlen rauf und runter von der Bierbank, zogen wir als Könige verkleidet um die Häuser, soffen uns um Gold und Krone, bis morgens die Mutter musternd fragte, sprich. Dass der Mond mit den regelmäßigen Fluten in Zusammenhang stand, erklärte den besonders aggressiven Kater, der uns monatlich heimsuchte. Wie in der ewigen Nacht, als wir ein Heim suchten, in der örtlichen Sparkasse, bei 28 leeren Blatt Papier die Plünderung des Kontoauszugsdruckers abbrachen, unser Scheitern einsahen, als sie später die Überwachungsbänder in die Kirmespredigt schnitten und beschlossen, lippensynchron mit den Worten der Gemeinde, das muss enden, die Nacht. German Gothic. Wäre ich nur liegen geblieben, hängen auf diesem Trip, wäre ich gestrandet, wäre all das vielleicht versandet oder ausgewaschen, ausgerieben worden wie Augen, einmal geschlossene, wieder geöffnet, ungläubig, wieder und wieder. Wäre alles beim Alten, so alt wie die Straße unter meinen Füßen, bei Ausbruch der Dunkelheit aus meinem Wagen, die dicken Schatten flossen aus dem Tank um meine Knöchel herum und Grant Wood lachte. Als er mir seinen Vater vorstellte, vor 100 Jahren ausgewandert, Oberlausitz, Sächsische Schweiz, Thüringerwald, von mir aus auch vom Kyffhäuser, über den Atlantik gesegelt, mit kaum mehr als 4 Fremdworten auf Tasche, Economic, Gold, Migrant, Rush, doch ohne Sorge, ohne Sorge. Nur die Tochter sah sich besorgt nach Zeugen um. Zeugen sind hierzulande nicht gern gesehen. Fast jeder schleppt eine Vergangenheit mit sich. Die Tochter hatte auch mal rübergemacht und folgte später dem Retro-Trend. Bloß zurück, heim in die Heimat. Oberlausitz, Sächsische Schweiz, Thüringer Wald, aber bloß nicht in den Kyffhäuser. Und Grant Wood lachte. Als der Vater die Mistgabel vor Schreck fallen ließ, die Tochter nervöse Blicke auf meine Schulter warf, Schatten wie Teer, und ich ein Streichholz anriss, wie man ein Gedicht schreibt, mit dem Kopf auf der Reibefläche, kurz zögern und dann eine Fließbewegung aufnehmen, um das ganze verdammte Grasland in eine Fackel zu verwandeln. Ein Leuchtfeuer für Generationen, das mahnt. Ein Haus, weit und breit, ist schlimmer als kein Haus in dieser Gegend, ist schlimmer als an Durst zu sterben. Ein Haus in dieser Gegend ist die kleinste Zelle einer winzigen Welt, in der nichts Platz hat außer eine Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Tradition aus Faustrecht und Angst.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Sie hören das Stadtgespräch hier auf Radio Frei mit Richard Schäfer. Gast im Studio ist heute Mario Osterland. Wir haben jetzt 3 deiner Gedichte oder deiner Werke gehört. Muss ich natürlich mal fragen, wie schreibst du? Hast du einen festen Rhythmus, einen festen Stil, einen festen Zeitpunkt, an dem du sagst, jetzt geht's los? Oder wie muss man sich das bitte vorstellen?
Oh, also festen Stil hoffe ich nicht. Also ich versuche da immer variabel zu bleiben. Ich arbeite sehr viel mit einem Notizbuch. Das habe ich eigentlich immer dabei und schreibe, wann immer mir irgendwas auffällt, kleine Notizen. Eigentlich relativ pausenlos und ohne irgendwelche festen Rhythmen oder wie auch immer. Und das mache ich immer so lange, bis ich dann irgendwann mal merke, naja, es hat sich wieder was angesammelt, so an Notizen. Und dann setze ich mich tatsächlich wirklich fest und konzentriert an den Schreibtisch und versuche eben, also sichte dieses Material, was sich da anhäuft und guck mal, was man verwenden kann, ob sich aus irgendetwas vielleicht etwas anderes ergibt und so weiter. Es ist so eine Kombination aus so freiem Herumgekritzel und dann tatsächlich einer konzentrierten Textarbeit, ja.
Die Beschäftigung mit Literatur hat dich aber irgendwann dazu geführt, Germanistik zu studieren.
Ja, dazu geführt. Das war für mich die logische Konsequenz sozusagen. Also mir war eigentlich relativ schnell klar, als ich so im Deutschleistungskurs mich wohlgefühlt habe, dass ich da immer mehr erfahren möchte über Literatur. Und da hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Also ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich nur auf Germanistik und so literaturwissenschaftliche Studiengänge damals beworben. Und dann hat es mich eben nach Leipzig an die Uni verschlagen. Und dann, ja, ich habe da nie groß drüber nachgedacht. Das war für mich so eine Art logische Konsequenz einfach. Ja.
Und dann steht aber in deiner Vita auch drin, Germanistik, Kunstgeschichte, was ich ja für logisch halte, aber Komparatistik.
Mhm. Was ist das? Ja, Komparatistik ist der kurze Name für einen langen Studiengangsnamen, den man dann doch immer wieder erklären muss. Nämlich, das ist einfach die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Und zwar habe ich nach dem Bachelor wollte ich mich so ein bisschen der Sprachwissenschaft entledigen, weil das fand ich zwar auch sehr interessant, aber das lag mir dann doch nicht so ganz. Und das war dann einfach an der Uni Leipzig der einfachste Weg, sich der Sprachwissenschaft zu entledigen, indem man Komparatistik studiert hat, um dann dann quasi in Anführungsstrichen nur noch Literaturwissenschaft zu betreiben, dann aber in so einem internationalen Kontext.
Ja. Was ja sicherlich nicht uninteressant ist.
So vergleichbar. Ich sag mal so, ja, das ist interessant. Also es hat mir auf jeden Fall für meine Lesebiografie hat mir dieses Komparatistikstudium eine Menge gebracht. Als Wissenschaft bin ich mittlerweile ziemlich skeptisch gegenüber der Komparatistik geworden, weil ich eigentlich finde, dass es eher eine Methode ist als eine Wissenschaft. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen.
Das müsste man mit Experten mal ausdiskutieren. Ja. Wenn man schreibt, muss man natürlich auch die Gelegenheit haben, Texte zu veröffentlichen. Also nicht nur bei Lesungen, sondern auch mal als Skript zu drucken oder in Zeitschriften unterzukommen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht und wo sind deine Werke zu finden?
Also angefangen hat das einfach damit, dass ich so bei so kleinen so Schülerwettbewerben und solchen Sachen mitgemacht habe. Die geben meistens eine Anthologie heraus und da ist es dann eben auch, wird das abgedruckt und so funktioniert das. Das ist so der Weg. In Zeitschriften konnte ich in der kritischen Ausgabe tatsächlich auch mal eine Kurzgeschichte veröffentlichen, obwohl ich ja hauptsächlich eigentlich Lyrik schreibe oder zurzeit zumindest. Die hatten sich für eine Kurzgeschichte interessiert. Überhaupt kann ich die Zeitschrift kritische Ausgabe sehr empfehlen. Dann erscheint jetzt dieser Tage eine sehr interessante Lyrik-Anthologie, die heißt Lyrik im Anthropozän. Kommt im ziemlich renommierten Cookbooks-Verlag heraus. Dort wird ein Gedicht von mir drin sein. Genau, also das läppert sich irgendwie so zusammen, sage ich mal. Mhm.
Okay, nun muss man suchen nach Verlagen, um auch da anzukommen, was nicht so einfach ist. Hat man es als Lyriker in der Schriftstellerei schwerer als die Dramatiker oder andere?
Nein, man hat es nicht schwieriger in dem Sinne, dass man muss halt genauso schreiben und muss genauso auf Verlagssuche gehen wie jeder andere auch. Es ist nur so, dass die Lyrikszene sich in den letzten, so ich würde mal sagen 15 Jahren oder so, also vor allem in den letzten 15 Jahren, sehr stark selbst organisiert hat, weil sie einfach gemerkt hat, dass das so im großen Literaturbetrieb einfach schlecht funktioniert.
Also, geht sie unter.
Ja, es ist nicht mehr viele große Verlage haben ein Lyrikprogramm. Und wenn dann eben nur von ihren ohnehin schon etablierten Autoren. Und so kamen eben solche Verlage wie eben Cookbooks, die jetzt in Berlin sitzen oder der Poetenladen in Leipzig und so weiter. Die kamen dann eben, haben das relativ schnell gemerkt und haben ihre eigenen Verlage gegründet, wirklich mit dem Schwerpunkt Lyrik. Und die sind untereinander sehr gut vernetzt. Und wenn man da mal die Kontakte geknüpft hat, dann wird das auch mit dem Veröffentlichen einfacher. Also sofern man natürlich gute Texte dabei hat, weil da einfach so eine Art Selbstverwaltung stattfindet. Das ist eigentlich ganz angenehm, ja.
Im Prinzip ist es ja so, dass jeder Verlag so auch seine Verlagsideen, seine Verlagsziele hat.
Das kommt noch
und
dazu,
ja. Wenn man da mit Lyrik nicht auf dem Level ist, dann wird man da nicht angenommen, ne?
Ja, man muss sich vor allen Dingen auch überlegen, also was für eine Art Lyrik schreibe ich und in welchen Verlag passt das? Um sich einfach auch so einen gewissen Frust der Absagen zu ersparen. Und erfahrungsgemäß ist es ohnehin in der Lyrikszene eher so, dass man sein Manuskript nicht unaufgefordert irgendwo hinschickt. Und dann landet das auf einem Stapel in diesen meist ein oder zwei Mann- oder Frau-Verlagen. Und das ist gar nicht zu bewältigen für die Verleger und Lektoren, dieser Manuskriptstapel, sondern das ist durch diese Selbstverwaltung, wie ich das jetzt so mal nenne, dieser Lyrikszene, funktioniert es eher so, dass man am Rande einer Lesung, am Rande der Buchmesse oder so mit Leuten ins Gespräch kommt und sich darüber unterhält, woran arbeitet man gerade und so. Und dann entstehen dann meistens so Ideen und Projekte zur Zusammenarbeit.
Okay, soweit das mal. Wir machen weiter mit Musik und die kommt jetzt von Dido, Life for Rent.
Radio frei, Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Gast im Studio ist heute Mario Osterland, Autor und Mitorganisator der Lesereihe In guter Nachbarschaft. Und wir haben uns über Lyrik jetzt verständigt. Du hast auch noch eine kleine Veröffentlichung mitgebracht, die wir den Hörern vielleicht noch vorstellen sollten.
Ja, unbedingt. Also ich wollte natürlich nicht die Parasitenpresse aus Köln vergessen. Der Verlag, der mein Debüt ermöglicht hat, es heißt In Paris. Das ist ein kleiner Zyklus aus 11 Prosa-Gedichten. Und das ist eigentlich so ein gutes Beispiel dafür, wie eben so gerade der Beginn so in der Lyrikszene oftmals funktioniert oder funktionieren kann, weil ich diese Gedichte sozusagen so ein bisschen schon in der Schublade hatte und dann auf den Verleger Adrian Kasnitz in Köln aufmerksam geworden bin, der selber auch Lyriker ist und so eine gewisse frankophile Ader auch besitzt. Und dann habe ich ihm das so geschickt und wäre das nicht was für die Parasitenpresse, weil die halt so diese Heftform rausgeben. Also dieses kleine geheftete Format mit 14 Seiten ist für 11 Texte eigentlich perfekt. Ne? So noch eine Autorenbiografie dazu. Schönes kleines Format, kostet nicht die Welt und das ist so Lyrik für die Tasche und da kann man kann einerseits als Autor da relativ, also ohne eine allzu große Fallhöhe, würde ich mal sagen, veröffentlichen. Ganz einfach, weil man nicht gleich so ein Band von 80 Seiten raushaut, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ist das halt auch für die Leser so zum Anteasern, glaube ich, ganz gut, um erstmal so einen Autor kennenzulernen, um so einen ersten Eindruck zu bekommen und eben auch nicht gleich so mit einem wie man oft so in der Szene sagt, mit so einem Lyrik-Ziegel konfrontiert zu werden.
Das ist vielleicht nochmal ein Stichwort. Du hast dich also für Lyrik entschieden und für Prosatexte. Das ist aber, wenn ich dich jetzt in der Sendung richtig verstanden habe, ist das jetzt nicht die Festschreibung fürs Leben. Das kann also auch irgendwann sich nochmal ändern in Romanschriftsteller oder Ähnliches.
Ja, ich glaube einfach, dass es diese Festschreibung gar nicht gibt oder geben kann. Also das ist halt so der, also ich glaube ganz einfach, dass der Autor nur bis zu einem bestimmten Punkt die Kontrolle über den Text behalten kann und irgendwann macht der Text sowieso, was er will und dann ergibt sich das. Also wenn ich jetzt anfange zu schreiben, dann weiß ich noch nicht, ob das ein Gedicht wird oder ob das ein kurzes Prosastück wird oder vielleicht sogar eine Erzählung werden könnte. Das merkt man im Laufe des Schreibens und von daher würde ich mich da auf gar keinen Fall festlegen, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich als Autor immer noch selbst überraschen kann bei dem, was man schreibt, weil wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich möchte jetzt einen Familienroman schreiben, da soll das und das und das passieren und der soll dort und dort spielen und so, dann hätte ich ja keinen Bock mehr darauf, das zu schreiben, weil ich ja alles schon weiß und dann so ein Schema abarbeiten würde.
Also du möchtest dich da selbst nicht festlegen oder auch festlegen lassen oder in irgendeine Nische schieben. Na, das ist jetzt der und der. Und wird es vielleicht mal ein Drehbuch geben oder ein Kriminalroman?
Drehbuch könnte schon sein. Also wenn die Dialoge kommen, sage ich mal. Also habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, über so dramatische Formen. Ich habe da, man experimentiert so ein bisschen rum, aber das ist eigentlich nicht irgendwie nennenswert, dass ich jetzt an Drehbüchern oder sowas schreibe. Und Krimi kann immer passieren. Also wenn irgendwie in einem Gedicht ein Mord passiert oder irgendwie sowas, dann kann man ja schon fast irgendwie vom Krimi sprechen oder so. Also das ist ja dann wieder so die weg von der Gattungsfrage hin zur Genrefrage. Und da, ja, wenn es gut gemacht ist, irgendwie ist ja auch spannend sowas.
Hast du, also für Lyrik, also wer würde mir jetzt so gehen, für Lyrik hat man ja nicht immer die Idee oder die Situation, also Lyrik bedarf ja auch bestimmter räumlicher und zeitlicher Komponenten, die jetzt sagen oder die einen beeinflussen, zu sagen, jetzt schreibe ich ein Gedicht. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, das hat so mit Räumlichkeit und was du jetzt alles angesprochen hast, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, das hat eher was mit Sprache zu tun. Also man merkt ob man für das, was man sagen will, die richtige Sprache hat und ob diese Sprache eher poetisch oder eher prosaisch ist. Also das ist jetzt ganz vereinfacht gesprochen und so runtergebrochen. Und dann das merkt man einfach anhand der sprachlichen Beschaffenheit, ob sich das eher als Lyrik oder als Prosa eignet.
Okay, wir machen jetzt noch eine kleine Musik und dann lassen wir uns noch mal den Hörern vielleicht noch ein paar Proben aus der Feder von Mario Osterlein anhören. Thank you. das mit School und wir machen weiter mit Texten von Mario Osterland.
Der Weße. Seit Tagen nur Staub in feinster Auflösung und kein Wasser. Überall nur Luftduschen und Wechselbäder aus Sonne und Frost. Das ist eine andere Welt, in die wir eintauchen, um zu sehen, wie zum ersten Mal die Fossilien in Echtzeit verbrennen und Nachfahren von Archaeopteryx sich wärmen. An diesem menschengemachten Rand, hinter dem wohl so etwas wie Ewiges liegt, wenn es so etwas gibt, haben wir hier nichts zu suchen. Zum Beweis ziehen die Schwärme die Kreise über uns enger. Am Grund bleiben wir, staunendes Sediment. Der geheime Ehrgeiz der menschlichen Geschwindigkeit ist die Dephysikation, um schließlich in die Metaphysik zu münden. Saint-Paul Roux. Ihr werdet nicht sehen, wie schnell wir sind. Nur ein Windstoß reißt eure Köpfe der ahnbaren Richtung nach. Auf der Bremse standen wir lang genug, suchten uns in der Natur und fanden faulige Rehe an ausgeleckten Kanistern krepiert. Horchten noch einmal genauer auf das Autobahnrauschen, die himmlischen Starts auf überholungsbedürftigen Pisten. Also brachen wir durch die überwucherte Mauer, scherten aus und begossen das Glück, das in langen Schlieren an uns vorbeizog.
Vielen Dank für diese Texte und vielen Dank auch für die Informationen zur guten Nachbarschaft für Autoren und natürlich auch zu den ganzen Informationen, die du als Autor jetzt den Hörerinnen und Hörern vom Stadtgespräch dargeboten hast. Danke fürs Erscheinen und
danke, dass ich hier sein durfte.
Bitte, gerne. Gerne auch wieder, wenn was Neues aus der Feder von Mario Osterland kommt. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Richard Schäfer.